Moin, liebe Freunde von Finfo, ich bin Benjamin.
Und ich bin Noah, lieben Gruß aus Madrid.
Genau, wir sind nämlich hier im Airbnb in Madrid und nehmen jetzt die kommende Woche gemeinsam die Podcasts auf. Auch Philipp ist hier, also die nächsten Podcasts mit Philipp, Noah und mir, die sind alle in einem Raum. Vielleicht hört es der ein oder andere, vielleicht hört auch jemand hier den Hund im Hintergrund bellen, wer weiß. Ansonsten in Zukunft wird es aber alles wieder besser oder schlechter, je nachdem, wie es aktuell für dich ist.
Also ich denke mal, die Tonqualität, die wird schon passen, aber damit ihr euch es auch einmal so ein bisschen vorstellen könnt, wie wir hier gerade sind, und zwar das Mikrofon liegt hier gerade oder vielmehr steht auf dem Bett und wir hocken daneben, damit wir aus der gleichen Entfernung zu euch sprechen. Also wir scheuen hier wirklich keine Kosten und Mühen. Es wird großartig.
Wir sitzen hier gerade wirklich auf Knien für euch. Es geht los mit BioNTech, Salesforce, Amazon Web Services, AT&T, Volocopter und zu guter Letzt SpaceX.
Ja, beginnen wir heute mal wieder mit dem allseits bekannten Thema Omikron. Und der BioNTech-CEO Ugur Sahin, der sagt, dass die aktuelle Impfstoffgeneration immer noch vor den schweren Krankheitsverlaufen schützen würde.
Genau, also es ist so wie bei Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und all den anderen Varianten und auch der Pi-Variante, mit der wir auf jeden Fall rechnen können, dass einfach die Impfstoffe schon dagegen schützen, aber vielleicht nicht so perfekt wie am Anfang bei der allerersten Ursprungsvariante von Corona. Eine Besonderheit, die jetzt auch gestern den Markt so ein bisschen belastet hat, ist, dass Omikron in den USA angekommen ist.
Ja, genau. Also hier ist eine Person aus Südafrika eingereist. Obwohl sie geimpft worden ist, konnte sie das irgendwie einschleppen. Der CEO, Ugur Sahin, der sieht das aber ganz gelassen. Er sagt, flippen Sie jetzt nicht aus, nehmen Sie die dritte Booster-Impfung und dann fluppt das Ganze schon.
Genau, also vielleicht sagt er das auch, weil natürlich Booster-Impfungen auch für sein Unternehmen sehr gut sind. Wir wollen hier keine Schwobler-Argumente unterstützen, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, ich bin auch ein Freund von Boostern und holt euch den Booster. Bei Salesforce, da gab es ein paar schlechte Anzeichen. Deshalb ist die Aktie um ganze 11% gefallen. Und das lag an den letzten Quartalszahlen. Die waren eigentlich im Großen und Ganzen auch recht gut. Aber der Ausblick für 2020, der hat etwas enttäuscht.
Ja, also sie sagen, dass auch da der neue Covid-Variantenzyklus mit Omikron etc. irgendwie die auch belasten würde. Aber wie siehst du es, Benjamin? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur an Omikron liegen würde.
Also sie sagen, dass es vor allem jetzt so ist, dass einige Projekte verschoben werden aufgrund von Covid-Fällen. Insgeheim munkelt man auch so ein bisschen, dass eben diese Slack-Akquisition vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Grundsätzlich tut sich Salesforce etwas schwierig, so diese ganzen Sachen, die sie alle mal übernommen haben in den letzten Jahren, perfekt miteinander zu connecten. Also das ist die große Aufgabe der nächsten Jahre, einfach das alles miteinander zu connecten, um das 50 Milliarden US-Dollar Umsatzziel bis 2026 zu erreichen.
Ja, ich glaube, dass es dann auch wirklich sehr spannend wird rund um Salesforce, wenn die wirklich so ein komplettes Rundum-Paket, ähnlich wie jetzt Microsoft, bilden können, dass man wirklich eine CRM-Software hat, vielleicht noch sowas ähnliches wie Okta drin hat, dann hat man mit Slack nochmal Kommunikationsdienstleistungen rund ums Unternehmen. Wenn das wirklich funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, dann kann das echt interessant sein.
Ja, ich finde das auch sehr interessant, vor allem wenn man sich das auch mal anguckt. Oracle oder SAP, das sind ja auch so recht große B2B-Softwareunternehmen, die haben eben auch so ein Ökosystem aufgebaut. Und in dieser ganzen B2B-Softwarewelt braucht man eigentlich diese Ökosysteme. Mit einer einzigen Softwarelösung kommt man oft nicht ganz so weit. Und noch eine ganz kleine Änderung gab es bei Salesforce, nämlich es gibt wieder einen zweiten CEO und das ist Brett Taylor, der ursprünglich der Chief Operating Officer war, also der war für das ganze operative Geschäft zuständig und der hat zum Beispiel Google Maps aufgebaut, der war auch schon Chief Technology Officer bei Facebook und hat einfach super viele Sachen irgendwie in seinem ganzen Leben schon umgesetzt und der leitet jetzt das ganze Unternehmen neben Mark Benioff.
Ja, von der einen Cloud-Plattform geht's direkt zur nächsten, und zwar mit AWS. Die wollen jetzt nämlich zusammen mit Goldman Sachs arbeiten.
Ja, Goldman Sachs, die arbeiten bereits schon ein bisschen länger mit AWS, so ungefähr 2 Jahre, und die wollen eine ganz neue Plattform ins Leben rufen.
Genau, also auf der Reinvent, das ist so eine Entwicklerkonferenz von AWS, da haben die gesagt, wir wollen mehr zusammenarbeiten, als wir es eh schon tun. Und zwar arbeiten die jetzt an einer Art Finanzdatenbank, die dann mit den schlanken Namen Goldman Sachs Financial Cloud for Data with Amazon Web Services heißen soll.
Ja, also sehr kreativer Name auf jeden Fall. Und ich habe gehört, dass Goldman Sachs nicht das einzige Finanzunternehmen ist, mit dem AWS jetzt in der letzten Zeit eine Kooperation geschlossen hat.
Ja, nämlich auch Nasdaq, die wollen ihre komplette IT jetzt auch auf AWS-Plattformen packen. Und AWS, die haben gesagt, wir werden jetzt auch mehrere Datencenter dafür extra bauen, die halt vom Rest so ein bisschen abgekoppelt sind, weil bei der Nasdaq, da geht es schon um sehr vertrauliche Daten.
Ich glaube auch insgesamt, dass das so ein bisschen die Zukunft von diesen ganzen Cloud-Infrastruktur-Services ist. Also AWS arbeitet jetzt auch zum Beispiel, das war eine News, die vor ein paar Tagen rauskam, mit Roche ein bisschen enger zusammen, dass sich diese Plattformen alle mehr und mehr in bestimmte Branchen spezialisieren, um branchenspezifisch zu helfen und dann dort den größten Mehrwert zu schaffen.
Ja, die ganzen guten News rund um AWS, das hat der Amazon-Aktie nicht wirklich geholfen, weil die sind ja 1,13% trotzdem gefallen. Aber ich habe gesehen, AT&T, die hat es noch härter erwischt.
Genau, die sind nämlich um 4% gefallen und sind damit auf einem 12-Jahrestief. Also wie viele Aktien kennst du, die auf einem 12-Jahrestief sind aktuell? Mir persönlich fällt gar keine ein.
Was ist mit Telekom?
Ja, gut, die sind auf einem, im Vergleich zum IPO sind sie tatsächlich gestiegen sogar.
Okay.
12-Jahrestief, also ich weiß es nicht.
Wenn man es mit einem ATH irgendwie vergleicht, da auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich glaube, das ist aber auch bei AT&T schon mit der ganzen Dotcom-Blase ein bisschen länger her. Bei AT&T war das Ganze so, die haben nämlich jetzt verkündet, unsere letzten 5 Quartale, die liefen super. Merkt man im Kurs jetzt leider nicht so, weil da konnten sie recht viele Verträge schließen, also sowohl Glasfaserverträge als auch eben diese Mobilfunkverträge. Allerdings haben sie auch angekündigt, für 2022 denken sie nicht, dass sich das so fortsetzen wird, weil dieses ganze Stimulusprogramm in den USA wahrscheinlich aufhören wird, wo man einfach die ganze Zeit Geld in den Rachen gestopft bekommt als Amerikaner und anscheinend haben das viele Leute genutzt, um Handyverträge abzuschließen. Die ganze Telekommunikationsbranche hat sich auch nicht so darüber gefreut. Die T-Mobile-Aktie ist zum Beispiel auch um 4% gefallen und auch Verizon ist um 3% gefallen.
Ja, wer hoffentlich jetzt nicht irgendwie fällt, das ist Volocopter. Also für die, es nicht wissen, Volocopter, das ist so ein Flugtaxi-Unternehmen, die bauen so Schwerlastdrohnen. Die sind sogar aus Baden-Württemberg und die sollen jetzt die Fluggeräte für NEOM liefern.
Das ist, glaube ich, eine Stadt in Saudi-Arabien, die aber noch gar nicht gebaut wurde.
Ja, genau. Also die erste Bauphase, die soll 2025 abgeschlossen sein. Und die wollen halt komplett modern sein und auch die vertikale Mobilität so ein bisschen nach vorne treiben.
Ja, ich glaube, das ist so, wenn man richtig viel Geld hat durch Erdöl und weiß einfach, dass es vielleicht langfristig mit Erdöl nicht so weiterlaufen wird, dann fängt man an, so in Technologie oder einfach in alles zu investieren, in was man investieren kann, was die anderen noch nicht haben.
Ja, das ist auch der Plan. Also die wollen wirklich da das Hightech vom Hightech haben. Und ich glaube, dass es auch ganz sinnvoll ist, weil Saudi-Arabien, das hat schon blöde Umgebung. Da kann man jetzt nicht so schnell mal mit einem Krankenwagen rumfahren. Und um dann die Logistik, die Notfalleinsätze etc. dann wirklich bewerkstelligen zu können, das ist, glaube ich, dann wirklich so ein Volocopter, also so ein Schwerlastdrohne, die auch wirklich dann Personen tragen kann, ist das schon sinnvoll.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil als ich jetzt dieses Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten war, und ich gehe mal davon aus, in Saudi-Arabien ist es insgesamt klimatisch sehr ähnlich, da war immer viel Sand in der Luft und ich frage mich, ob das wirklich so mit so einem Volocopter auf Dauer dann gut geht.
Was hoffentlich gut geht, ist SpaceX, weil da munkelt Elon Musk, dass es vielleicht doch nochmal schief gehen könnte.
Genau, Elon Musk hat seinen Kollegen und Mitarbeitern gesagt, dass es eine klitzekleine Bankrottgefahr gibt, weil aktuell die Produktion der Triebwerke, nämlich der Raptor-Triebwerke, nicht schnell genug ist. Vielleicht ist das auch so eine Masche von ihm, um einfach die Produktion anzuheizen. Und er hat gesagt, wenn jetzt noch eine Finanzkrise kommt, dann könnten wir ganz, ganz, ganz eventuell pleite gehen. Und da hat er zum Beispiel auf General Motors und Chrysler verwiesen, die auch in der letzten Finanzkrise pleite gegangen sind.
Glaubst du, dass Elon Musk wirklich mit einer Finanzkrise jetzt rechnet?
Also grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, wenn es das Problem gäbe, es gäbe sowieso genügend Leute, die SpaceX Geld bis zum sonst wohin in den Rachen werfen würden. Also allein die ganzen Tesla-Fans plus, ich glaube auch Elon Musk würde dann wahrscheinlich Tesla-Aktien verkaufen, um SpaceX irgendwie so zu unterstützen oder sowas in die Richtung.
Das hatte er sogar schon mal gemacht, glaube ich.
Ja, und also jetzt ist es wieder eine andere Dimension, weil SpaceX einfach viel größer geworden ist und wahrscheinlich auch kapitalhungriger. Aber ich glaube, er würde es mit Leichtigkeit hinbekommen, auch Investoren zu finden für SpaceX und die ganze Idee zu unterstützen. Aber er hatte auch in der Vergangenheit oft wenig Zuversicht für seine Unternehmen. Also er hat ja Tesla so quasi gegründet. Er darf sich ja Gründer nennen. SpaceX hat er richtig gegründet. Und bei beiden Unternehmen war er eigentlich schon sehr fest davon überzeugt, dass sie pleite gehen werden. Also er hat die Wahrscheinlichkeit bei über 90% bei beiden Unternehmen gesehen, dass die langfristig wertlos werden.
Da frage ich mich, warum er dann nicht einfach seine Anteile an PayPal behalten hat, wenn er schon wirklich nicht davon überzeugt ist, dass die Unternehmen was reißen werden.
Das ist auch ziemlich witzig. Hätte er einfach seine PayPal-Anteile gehalten, also damals, als er das gegründet hat, und nichts damit gemacht quasi, dann wäre er jetzt bei 21 Milliarden US-Dollar an Vermögen. Also das ist weniger als 10% von dem, was er jetzt aktuell hat, aber es ist trotzdem ein ziemlich großes Vermögen.
Ja, wobei der große Anstieg seines Nettovermögens ja jetzt durch den Boom von den ganzen Tesla-Aktien gekommen ist.
Das ist auch wahr.
Ja, das war's auch wieder mit der heutigen Finfo-Folge. Wir beide hocken hier nach wie vor schön auf dem Bett und wir hoffen, dass die heutige Folge euch Spaß gemacht hat.
Genau, macht's gut.
Ciao.
Ciao.